SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Sind Sie geimpft? Das darf der Chef in Zukunft fragen. Roland Müller vom Schweizerischen Arbeitgeberverband findet das gut, weil er Angestellten sagen könne:
Ja gut, Sie können sich von der Maskentragpflicht entbinden, wenn Sie mir das Zertifikat zeigen.
Ins Restaurant kommt man ab Montag nur noch mit Covid-Zertifikat. Ist die Einschränkung des Bundesrates zumutbar? Wir fragen im Tagesgespräch Staatsrechtsprofessor Markus Schäfer. Basel will ältere Dieselautos und Ölheizungen verbannen.
Die Zukunft geht ohne fossile Energien. Da kommen wir nicht darum herum.
Auch wenn das kostet, sagt der Basler Regierungspräsident Beat Jans. Wir fragen, wo die anderen Städte und Kantone stehen. Rendezvous zur Sendung begrüßt Sie Ivana Pribakovic. Nächste Woche ändert in Corona-Sachen einiges. So dürfen Unternehmen ab Montag ihre Angestellten fragen, ob sie ein Corona-Zertifikat haben, sprich geimpft, genesen oder getestet sind. Das hat der Bundesrat gestern entschieden. Nun ist die große Frage, wie breit die Arbeitgeberseite von diesem Recht Gebrauch machen wird. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Wer muss künftig bei der Arbeit sein Zertifikat vorweisen? Ursula Häfliger von KV Schweiz, dem größten Angestelltenverband von Bürofachkräften, geht von folgendem Szenario aus.
Durch den Einsatz im Freizeitbereich wird sich auch der Gebrauch eines Zertifikats etwas normalisieren. Also ich denke, es wird eine kleine Weile dauern, bis man sich gewohnt ist, ein Zertifikat, ein Green Pass einzusetzen. Und dann, denke ich, wird es auch im Arbeitsbereich weniger Hürden geben für den Einsatz.
Sie erwartet gar, dass das Zertifikat am Arbeitsplatz mit der Zeit zur neuen Normalität wird.
Ich denke schon, ja.
Die Arbeitgeberseite freut sich über das neu gewonnene Recht. Gerade in der Industrie könne es hilfreich sein, wenn beispielsweise bei körperlich anstrengenden Arbeiten in der Fabrikhalle die Maskenpflicht für Angestellte mit Zertifikat aufgehoben werden könne. Das sagt der Industriebranchenverband Swissmem auf Anfrage von Radio SRF. Aber auch die Dienstleistungsbranche dürfte vom neuen Recht Gebrauch machen wollen. In zahlreichen Büros könnten also schon bald einige Mitarbeitende weiterhin eine Maske tragen müssen, während andere künftig auf dieses Stück Stoff verzichten können. Für Roland Müller vom Schweizerischen Arbeitgeberverband kein Problem.
Wenn man jetzt unterscheiden kann, da gibt es Arbeitnehmende mit Maske und andere, glaube mit dem müssen wir einfach leben lernen.
Nur wie groß ist die Gefahr, dass im Bürolift oder beim Anstehen in der Kantine auch mal dumme Sprüche fallen, dass sich bald ein Graben durch die Belegschaft zieht zwischen Mitarbeitenden mit und ohne Zertifikat? Ursula Häfliger von KV Schweiz, die notabene die Angestellten vertritt, wischt diese Bedenken vom Tisch.
Also ich denke, die Konsultation der Angestellten wird sicher einiges dazu beitragen, dass das nicht geschieht. Im Idealfall sollte immer die Erleichterung der Arbeitsbedingungen im Vordergrund stehen.
Tatsächlich müssen die Arbeitgeber den Einsatz des Zertifikats vorgängig mit der Belegschaft besprechen. Uneinig sind sich die Gewerkschaften bezüglich Zertifikatleit. Dabei würde der Arbeitgeber nicht erfahren, ob jemand geimpft, genesen oder getestet ist. Die Unia würde dies aus Datenschutzgründen begrüßen, während KV Schweiz dies nicht für tauglich hält. Schließlich ist ein Test jeweils nur für kurze Zeit gültig. So müsste der Arbeitgeber unter Umständen fast täglich den aktuellen Zertifikatsstatus erfragen. Welche Lösung sich wo durchsetzen wird, ist noch völlig offen.
Evelyn Kobler. Zu den Neuerungen ab nächster Woche gehört auch, dass man ein Zertifikat braucht, um ins Restaurant, ins Kino, ins Theater oder ins Hallenbad zu kommen. Kein Zertifikat dagegen braucht es im öffentlichen Verkehr. Einzelne Stimmen fordern, dass man auch darüber nachdenkt. Oliver Washington.
Der Kanton Graubünden war bei der Corona-Krise schon oft Pionier. Das ist Gesundheitsdirektor Peter Peyer auch jetzt, wenn er mit Blick auf den öffentlichen Verkehr sagt:
wenn wir eine gewisse hohe Durchimpfungsrate haben von, sagen wir, 80 oder vielleicht mehr Prozent, dann wird sich ja die Frage stellen, dass die Leute, die geimpft oder mindestens häufig getestet oder genesen sind, die werden sich fragen, warum muss ich, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, eine Maske tragen?
Warum müssten Sie dann immer noch eine Maske tragen und so auf diejenigen ohne Zertifikat Rücksicht nehmen, fragt Peter Peyer.
Und dann ist wirklich der Moment, wo man sich auch fragen muss, ja, wer muss jetzt auf wen Rücksicht nehmen? All die vielen Geimpften, auf die wenigen nicht Geimpften, Leute, die es könnten, nicht Leute, die sich nicht impfen lassen können, oder ist es umgekehrt?
Deshalb sagt Peter Peyer, dass man klären müsse, ob ab einem gewissen Zeitpunkt auch für den öffentlichen Verkehr eine Zertifikatspflicht gelten soll, damit alle Geimpften, Getesteten und Genesenen im Zug und im Bus auf die Maske verzichten können. Bis jetzt steht der Kanton Graubünden mit dieser Haltung alleine da. Der Präsident der kantonalen Verkehrsdirektoren, der Neuenburger Laurent Favre, beurteilt eine solche Zertifikatspflicht als sehr heikel.
Le respect du port du masque se fait de manière relativement naturelle. De ce point de vue-là, nous pensons qu'il est pas utile, même peut-être contre-productif, d'aller vers l'obligation du certificat dans les transports publics.
Laurent Favre glaubt, dass die Maske im Zug breit akzeptiert sei. Zudem würden Menschen ohne Zertifikat in einem sehr sensiblen Bereich in der Mobilität diskriminiert. Laurent Favre sagt aber auch, dass sich die Frage der Zertifikatspflicht in den Tourismuskantonen im Winter für die Skigondeln durchaus stellen könne.
Pour ce qui est des lieux touristiques, la question se posera probablement pour le trafic touristique, donc c'est-à-dire pour les remontées mécaniques notamment.
Tatsächlich führt etwa die Bündner Regierung mit den Bergbahnen Gespräche über eine Zertifikatspflicht in Skigondeln und Bergbahnen. So sagt Regierungsrat Peter Peyer.
Aber ich glaube, dort lässt sich das relativ einfach lösen, weil erstens sprechen wir von viel kürzeren Zeiten. Man ist vielleicht eine Viertelstunde in der Gondel. Man fährt auf den Berg, man möchte dort sowieso ins Restaurant, also muss man eh ein Zertifikat vorweisen können. Ich glaube, dort lässt sich das relativ einfach lösen.
Entschieden sei noch nichts, aber es ist gut möglich, dass wir im Winter nur mit Covid-Zertifikat werden Skifahren können. Die künftige Regelung für den öffentlichen Verkehr scheint noch viel offener zu sein. Der Bund will hier bis jetzt von einer Zertifikatspflicht nichts wissen.
Oliver Washington. Mehr zum Thema Zertifikatspflicht und deren rechtliche Aspekte gibt es um eins hier. Und auch das Forum, die Diskussionssendung auf Radio SRF 1 um 8, beschäftigt sich mit dem Thema. Ihre Meinung ist jetzt schon gefragt auf srf1.ch. Und hier noch eine dringende Verkehrsmeldung von 12.37 Uhr. In Graubünden ist die Prättigauer Straße zwischen Schiers und Küblis West in beiden Richtungen wegen eines Unfalls gesperrt. Es besteht keine Umfahrungsmöglichkeit. Damit zur Nachrichtenübersicht mit Ursula Vogler.
Die Schweizer Versicherungen haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich zu spüren bekommen. Das zeigt ein Bericht der Finanzmarktaufsicht. Die Jahresgewinne der Lebensversicherer nahmen um ein Drittel ab auf 1 Milliarde Franken. Jene der Nicht-Lebensversicherer schrumpften um 38% auf 6,3 Milliarden. Auch die Gewinne aus der Anlagetätigkeit der Versicherer fielen tiefer aus. In der Schweiz haben die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, die KESB, im vergangenen Jahr nur leicht mehr Personen unterstützt als noch 2019, trotz der Corona-Krise. Im vergangenen Jahr benötigten insgesamt rund 43.000 Kinder und rund 98.000 Erwachsene eine Schutzmaßnahme der KESB. Das zeigen die neuen Zahlen der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz. Die Zahl der Fälle stieg demnach um 1,8% bei den Kindern und um 1,3% bei den Erwachsenen. Das entspreche der langjährigen Entwicklung. Die großen Wirtschaftsdachverbände lehnen die sogenannte 99%-Initiative der User ab. Doch nicht alle Unternehmerinnen und Unternehmer sind gegen die Vorlage, wie ein neu formiertes Komitee zeigt. Die Gruppe umfasst 25 Vertreterinnen und Vertreter von KMU, wie es in einer Mitteilung heißt. KMU würden nicht unter der Initiative leiden, argumentieren diese. Vielmehr würde diese die Kaufkraft bei Personen mit mittleren und tiefem Einkommen erhöhen, so das neue Komitee. Die Initiative verlangt, dass Einkommen etwa aus Zinsen oder Dividenden ab einem bestimmten Betrag 1,5-mal so stark besteuert werden wie Lohneinkommen. Darüber wird am 26. September abgestimmt. In Italien ist die Polizei landesweit gegen mutmaßliche Impfgegner und Gegnerinnen vorgegangen. Sie sollen gewalttätige Aktionen geplant haben. Beamte der Polizei und Sonderermittler hätten bei den Verdächtigen zu Hause und auf deren Computern Beweismittel beschlagnahmt, teilte die Polizei mit. Sie durchsuchten Wohnungen in verschiedenen Städten, etwa in Rom, Mailand oder Bergamo. Die Gegner der Covid-Impfungen und der Corona-Maßnahmen der Regierung hätten sich in Gruppenchats eines Nachrichtendienstes zu gewalttätigen Aktionen verabredet, so die Polizei weiter. Der britische Grenzschutz soll Boote mit Flüchtlingen künftig im Ärmelkanal zur Umkehr zwingen, statt sie an die englische Küste zu geleiten. Innenministerin Priti Patel habe eine entsprechende Anweisung an die Grenzschutzbehörde gegeben, berichteten mehrere Medien unter Berufung auf Regierungskreise. Seit dem Austritt aus der EU können britische Behörden illegal eingereiste Asylsuchende nicht mehr ohne weiteres an EU-Staaten zurückgeben. Allein am Montag sollen nach Angaben des Innenministeriums in London 785 Menschen in kleinen Booten über den Ärmelkanal nach England gefahren sein. Die Schweizer Velorennfahrerin Marlene Reusser hat an den Europameisterschaften im italienischen Trient Gold im Zeitfahren gewonnen. Die Bernerin gewann das Rennen überlegen vor der Niederländerin Ellen van Dijk und der Deutschen Lisa Brennauer. Das Wetter. Heute und morgen hat es mehr Wolken, es ist nur zum Teil sonnig. Stellenweise gibt es Regengüsse, besonders über den Bergen. Die Temperaturhöchstwerte liegen heute in der ganzen Schweiz bei rund 25 Grad, morgen im Norden bei 22 Grad.
Wer in Basel wohnt, muss wohl bald tiefer in die Tasche reichen. Basel wird grüner und das kostet's. Mehr zu den Details gleich und zur Übersicht schweizweit. Als Gesicht des buddhistischen Terrors wird der Mönch Ashin Wiratu bezeichnet. Jetzt hat die burmesische Militärjunta ihn aus dem Gefängnis befreit. Die Stadt, in der die Aprikosen blühen, Malatya, ist auch bekannt für ihre Unterstützung für Präsident Erdogan. Doch selbst in Malatya welkt die Begeisterung für den türkischen Präsidenten. Die Reportage kurz vor eins im Rendezvous. Die Basler Regierung will vorwärts machen mit dem Klimaschutz und darin zu einem schweizweiten Vorbild werden. Das hat sie heute Morgen vor den Medien bekannt gegeben. Der Schutz des Klimas sei in den nächsten 4 Jahren der Regierungsarbeit eine Top-Priorität. Was das genau bedeutet, weiß Georg Halter.
Die Basler Regierung will einen Zacken zulegen auf dem Weg zur angestrebten Klimaneutralität. Dabei setzt sie sich ambitionierte Ziele, die weitergehen als anderswo. Zum Beispiel in der Stadtentwicklung. Hier werden in den nächsten Jahrzehnten auf 120 Hektar Land ehemalige Industrieareale in neue Quartiere verwandelt. Und dort sollen ambitionierte Energieziele gelten, wie der Basler SP-Regierungspräsident Beat Janz sagt.
Ich meine, dass die Ambition Energie Plus die richtige ist, dass wir also auf diesen Arealen mehr Energie produzieren, als wir dort dann eines Tages gebrauchen.
Auch in der öffentlichen Beschaffung führt der Kanton das Kriterium der Klimafreundlichkeit ein und nimmt damit die Lieferanten in die Pflicht.
Eigentlich geht es da um alles, also bis zu den Uniformen der Polizistinnen und Polizisten. Die öffentliche Beschaffung hat ein großes Volumen und es soll wirklich überall jetzt auf allen Ebenen auch dieser Aspekt der umweltfreundlich und Klimafreundlichkeit berücksichtigt werden.
Auch im Verkehrsbereich will Basel Vorbild werden. Wenn der Bund grünes Licht gibt, soll Basel als erste Stadt der Schweiz eine erste Umweltzone erhalten. In dieser Zone wären ältere Dieselfahrzeuge verboten.
In diesem ganzen Klimabereich ist Innovation etwas ganz Wichtiges. Dass man neue Dinge ausprobiert und versucht, neue Wege zu gehen. Und ich glaube, es geht vor allem um das, dass wir das ermöglichen.
Investoren will der Kanton über die Basler Kantonalbank sogenannte Green Bonds, also grüne Anleihen, anbieten. Und auch die Energieversorgung soll möglichst CO2-neutral werden. Gegen eine 500 Millionen Franken sollen in den nächsten 15 Jahren in den Ausbau eines möglichst flächendeckenden Fernwärmenetzes investiert und gleichzeitig das Gasnetz zurückgebaut werden.
Wir glauben auch, dass das am Schluss wirtschaftlich dann auch funktioniert, dass das eine interessante Investition ist für künftige Generationen. Vor allem dann, wenn natürlich der Preis für Öl und Gas steigen sollte. Und vor allem dann auch, wenn wir irgendwann dieses Gasnetz nicht mehr betreiben müssen, weil wir die Alternative ausgebaut haben. Dann sollte das auch wirtschaftlich eine sehr gute Sache sein.
Aber kurzfristig bringt der Umbau in Richtung Klimaneutralität zusätzliche Kosten mit sich in allen Bereichen. Und Pilotprojekte können auch scheitern. Er sei aber überzeugt, dass die Basler Bevölkerung dabei mitmache, sagt Regierungspräsident Beat Jans.
Innovation ist auch mit Risiko verbunden. Aber ich spüre diesen Geist in Basel. Ich spüre ganz viele Menschen, die sagen, jetzt wollen wir doch einfach mal gehen, machen wir doch auch mal.
Langfristig und übers Ganze gesehen zahle sich das Risiko sowieso aus.
Das Risiko ist eigentlich grösser, wenn man nichts macht.
Vom nationalen Nein zum CO2-Gesetz im Juni lässt sich Basel nicht bremsen. Ganz im Gegenteil. Es löst bei der Basler Regierung eine klimapolitische Jetzt-Erst-Recht-Haltung aus. Ob das Parlament am Ende dann aber auch mitmacht, wird sich bei den einzelnen Projekten zeigen, vor allem bei denen, die richtig teuer werden.
Georg Alter. Ja, ältere Fahrzeuge in den Innenstädten verbieten, das Fernwärmenetz massiv ausbauen, das Gasnetz aufgeben, bei kantonalen Bauten Recyclingbeton einsetzen. Klaus Ammann, Sie beschäftigen sich bei uns mit Klima- und Umweltfragen. Basel hat da jetzt ein paar Vorschläge präsentiert. Wo stehen andere Kantone, Städte und Gemeinden im Vergleich jetzt zu Basel?
Es ist nicht ganz einfach zu vergleichen, weil alle ein bisschen an unterschiedlichen Orten ansetzen. Klar ist, Basel-Stadt hat eine Geschichte als Vorreiterin in der Klima- und vor allem Energiepolitik und will da jetzt weiter vorangehen. Und natürlich dieses Verbot älterer Fahrzeuge in der Innenstadt beispielsweise, das ist etwas, das ich jetzt in dieser Form noch nie gehört habe in der Schweiz. Aber natürlich auch andere Kantone machen vorwärts. Erst gestern hat Freiburg ein Klimagesetz, ein ambitioniertes, vorgelegt. Die Glarner Landsgemeinde hat kürzlich Öl- und Gasheizungen verboten. Im Kanton Bern wird auch bald über einen Klimaartikel abgestimmt, im Kanton Zürich über ein neues Energiegesetz und so weiter. Also da ist vieles im Tun.
Da scheint eine gewisse Dynamik spürbar zu sein. Jetzt erst recht hörte man eben aus Basel. Kommt das alles jetzt, diese Dynamik, aus dem Nein zum CO2-Gesetz?
Ja, dieses Nein hat sicher Schub gegeben, eben den Druck erhöht. Man muss sehen, beispielsweise in Basel, aber auch in anderen Städten hat ja eine große Mehrheit der Bevölkerung dem CO2-Gesetz eben zugestimmt, ist enttäuscht wahrscheinlich vom Nein. Und da stehen die Behörden natürlich jetzt unter Druck oder sehen sich bestätigt, wenn sich solche Pläne präsentieren. Aber natürlich entstehen solche Pläne nicht von heute auf morgen. Die waren schon vor dem 13. Juni in Erarbeitung. Sie müssen nun teilweise aber angepasst werden oder mussten angepasst werden, weil beispielsweise im Bereich Heizungen eben nicht strengere Vorschriften von Bund gekommen sind, wie man das erwartet hat. Und da sieht man auch, die Kantone, aber auch die Städte und Gemeinden können durchaus weitergehen, ehrgeiziger sein in Sachen Klimaschutz als der Bund.
Wie weit sind das vor allem die Behörden, die auf eine klimaneutrale Schweiz hinarbeiten? Oder anders gefragt, wird da auch die Bevölkerung gefragt?
Das ist bis jetzt unterschiedlich. Also in Glarus zum Beispiel, da hat ja eben die Landsgemeinde, also die Bevölkerung, beschlossen. In vielen Städten und Kantonen kommt der Druck ursprünglich gar aus der Bevölkerung, die eben mit Petitionen und Initiativen mehr Klimaschutz fordert. Aber tatsächlich müssen viele dieser Klimapläne, auch derjenige von Basel-Stadt, jetzt noch den Test an der Urne bestehen. Da scheint es jetzt tatsächlich aus heutiger Sicht in Basel so gut wie klar, dass die Bevölkerung der Regierung folgt. An anderen Orten könnte es knapper werden. Ich denke da beispielsweise an die Flughafenstadt Kloten. Da steht in Kürze eine Abstimmung eine Vorlage zur Abstimmung, die will, dass diese Stadt bis 2030 klimaneutral werden wird.
Wenn man so das Ganze ansieht, wirkt das ein bisschen wie ein Flickenteppich, was da in der Schweiz punkto Klimaneutralität entsteht.
Ja, tatsächlich. Aber das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Es herrscht zurzeit eine Art Wettlauf. Jeder will Pionier oder Pionierin sein und salopp gesagt auch Kleinvieh macht Mist. Also sprich, wenn viele Gemeinden und Kantone das wahrmachen, was sie jetzt ankündigen, dann hat das durchaus eine Wirkung. Aber klar, gewisse Punkte, die müssen auf Bundesebene einheitlich geregelt werden. Einerseits, damit alle gleich lange Spieße haben und andererseits, weil es eben gar nicht anders geht. Also ich denke da an die Kompensation der Emissionen aus den Fahrzeugtreibstoffen und so weiter. Und man kann schon sagen, diese zahlreichen Initiativen von Gemeinden und Kantonen, die erhöhen natürlich den Druck, dass man nach dem Nein zum CO2-Gesetz jetzt eben auch im Bundeshaus rasch Nachfolgelösungen findet.
Vielen Dank für diese Einordnung, Wirtschaftsredakteur Klaus Ammann. In Myanmar regiert das Militär mit eiserner Hand seit Februar, seit es die Macht ganz an sich gerissen und Aung San Suu Kyi wieder unter Hausarrest gestellt hat. Auch ein Teil des buddhistischen Klerus unterstützt diese Militärjunta. Es gibt Mönche, die die Armee unterstützen und Hass gegen Andersgläubige schüren. Der prominenteste von ihnen heißt Ashin Wiratu. Der Mönch saß vor dem Putsch im Gefängnis. Jetzt hat ihn die Militärjunta freigelassen und alle Anklagen fallen gelassen. Karin Wenger berichtet.
Das Gesicht des buddhistischen Terrors. So bezeichnete das britische Time-Magazin den burmesischen Mönch Ashin Wiratu vor 8 Jahren und setzte ihn auf das Titelblatt. Vor 5 Jahren besuchte Radio SRF Mönch Wiratu in seinem Kloster in der burmesischen Stadt Mandalay. Auf den ersten Blick wirkte das Kloster friedlich. Mönche in roten Roben beteten und tippten auf ihren Handys herum. Der damals 48-jährige Ashin Wiratu saß auf einem schweren Holzstuhl. Er hatte sich selbst einst als buddhistischen Osama bin Laden bezeichnet, aber das sei ein Witz gewesen, sagte er lachend. Ich besitze ja nicht einmal eine Nadel, geschweige denn eine andere Waffe, sagte er. Eine spitze Feder und eine scharfe Zunge besitzt Wiratu sehr wohl. Auf den sozialen Medien und an Kundgebungen beschimpfte der Hassprediger Muslime, insbesondere die Rohingya, die er als illegale Einwanderer aus Bangladesch bezeichnete. Wiratu hatte auf seinen sozialen Medienplattformen Zehntausende von Anhängern. Einige von ihnen nahmen den Mönch beim Wort und griffen Muslime an. Im Gespräch mit Radio SRF vor 5 Jahren beharrte Ashin Wiratu jedoch darauf, dass sich die Buddhisten bloß verteidigten. Die Muslime wollen mich töten und uns Buddhisten als Terroristen hinstellen. Doch es liegt in ihrer Natur, Land zu besetzen und die anderen zu unterjochen. Nur wenn jemand garantieren kann, dass das nicht passiert, dürfen Muslime in unserem Land bleiben, sagte er damals. Ein Jahr später, 2017, folgte der Exodus der muslimischen Rohingya nach Bangladesch. Hunderttausende wurden von der Armee und nationalistischen Burmesen aus Myanmar vertrieben. Wiratu wurde nicht still, sondern begann auch die Regierung von Aung San Suu Kyi zu beschimpfen. Diese klagte den Mönch vor 2 Jahren an, Hass und Verachtung zu schüren und stellte einen Haftbefehl auf ihn aus. Ashin Wiratu tauchte für mehr als ein Jahr unter. Erst im November vergangenen Jahres stellte er sich der Polizei und wartete seither im Gefängnis auf seinen Prozess. Nun hat die Militärjunta Ashin Wiratu aus dem Gefängnis entlassen. Erstaunen tut das nicht. Bereits beim Besuch von Radio SRF in Mandalay hatte der Abt eines anderen Klosters Wiratu als Puppe des Militärs bezeichnet und seine Lehre verurteilt. Die Armee hat Wiratu auserkoren, um mit seiner Hilfe Aung San Suu Kyi und ihre Partei zu destabilisieren, sagte Abt Aryawutta Bewunta damals. Die burmesische Armee hat die zivile Regierung von Aung San Suu Kyi inzwischen nicht nur destabilisiert, sondern im Februar weggeputscht. Doch was der Armeejunta bis heute fehlt, ist die Unterstützung des Volkes und die Legitimation ihrer Macht. Ein buddhistischer Mönch wie Ashin Wiratu könnte ihr dabei helfen. Nach seiner Entlassung am Montag wurde Virato in ein Militärspital verlegt und schweigt noch. Laut Medienberichten hat er sich im Gefängnis mit dem Coronavirus infiziert.
Karin Wenger, Sie hören Rendezvous, es ist 1:06. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist zunehmend auch im eigenen Land umstritten. Seine Machtbasis lag bisher vor allem im Osten des Landes, in Städten wie Malatya in Ostanatolien. Die Stadt, bekannt für ihre in die ganze Welt exportierten Aprikosen, hat bisher stets mit großer Mehrheit Präsident Erdogan und seine religiös-konservative Partei AKP gewählt. Allerdings, die Stimmung hat sich inzwischen sogar in Malatya eingetrübt. Philipp Scholkmann war dort.
Kiras hilft am Wochenende im Café im großen Stadtpark von Malatya als Bedienung aus. Die 22-Jährige studiert Soziologie an der hiesigen Universität, doch wo sie das hinführen wird, weiß sie nicht. Es fehle an Entwicklungsmöglichkeiten in diesem Land, ist sie überzeugt, und alles sei so teuer geworden. Erkan, der Sohn des Kaffeebesitzers, geht noch aufs Gymnasium. Er mag nicht in das Klagelied einstimmen, hofft auf eine Karriere in der Armee, einen sicheren Beruf. Der weitläufige Park liegt gleich hinter der Stadtverwaltung, hinter einem ovalen Neubau mit viel Glas und dem Stadtwappen mit der Aprikose auf der Fassade. Daneben die Shopping Mall und der breite Boulevard mit dem neuen elektrischen Bus. Malatya hat sich gemacht. Noch im letzten Jahrhundert war die ganze Gegend von Abwanderung gezeichnet. Arbeitssuchende von hier und aus den anderen Städten des wenig entwickelten Anatoliens zogen nach Westen, vor allem nach Istanbul. Doch inzwischen ist Malatya selbst auf eine 500.000 angewachsen und zu einem kleinen Ballungszentrum geworden, das Zuzüge aus den umliegenden Gemeinden anzieht. 2 Universitäten, mehrere Spitäler und eine Industriezone mit mehreren Dutzend Textilunternehmen. Der Export beschränkt sich nicht allein auf die Aprikosen. Die Stadt bleibt dennoch geprägt von der goldgelben Frucht. Mustafa serviert Tee und eine Auswahl seiner Trockenfrüchte. Hier, an diesem zentralen Umschlagplatz, kommen die getrockneten und entsteinten Aprikosen aus allen Dörfern zusammen und werden an die Großexporteure weiterverkauft. Der Aprikosenhändler sieht zwar, wie der Unmut über Erdogan in der Türkei wächst. Besonders ausgeprägt ist das im Westen des Landes, der nach Europa orientiert ist. Schon bei den Gemeindewahlen vor 2 Jahren verlor Erdogan die größten Städte der Türkei an die Oppositionspartei CHP. Hier in Malatya stimmten immer noch 2/3 für ihn. Mustafa wird es wieder tun. Er glaubt, die Opposition mache den Präsidenten schlecht. Sehen Sie doch, wie sich die Türkei entwickelt hat, seit Erdogan an der Macht ist, sagt er. Eine neue Autobahnbrücke auf der Schnellstraße von Malatya nach Osten wurde eben erst eingeweiht und auch der Aprikosenmarkt soll demnächst umfassend erneuert werden. Tatsächlich war vor allem das erste Jahrzehnt der Ära Erdogan geprägt von gewaltigen Investitionen in die Infrastruktur, nicht nur in den Metropolen, sondern bis in die Tiefen Anatoliens. Viel billiges Geld aus dem Ausland unterstützte das. Doch längst ist die Türkei in der Krise. Die hohe Auslandsschuld bremst die Entwicklung. Die Teuerung hat selbst nach offiziellen Angaben fast 20% erreicht. Und die sprunghafte Politik des Präsidenten lässt ausländische Investoren zweifeln. Erdogan ließ Straßen und Hochhäuser bauen, aber auch Moscheen. Viele hier empfanden seine Wahlerfolge als eine Revanche des konservativen Hinterlands über die Arroganz des Staatsapparats, der seit der Gründung der modernen Türkei für eine strikte Trennung von Religion und Staat eintrat. Erdogan stellte seine Regierungszeit von Anfang an in dieses Licht. Die neue Türkei sollte sich rasant entwickeln und gleichzeitig fromm und sittsam sein. Auch Ayşe war begeistert. Sie hatte dafür demonstriert, das Kopftuch an der Universität zu tragen. Mit Erdogan wurde das möglich. Heute ist sie bitter enttäuscht. Sie spricht von einem Überwachungsstaat, den Erdogan aufgezogen habe. Ihm und seinen Getreuen gehe es offensichtlich nicht um religiöse Erneuerung, sondern nur um die Macht, sagt sie. Auf dem Spielplatz im Neubauquartier fragt sich eine Mutter, was das alles ihrem 4-jährigen Sohn bringen soll. Sie stellt sich als Dealer vor. Auch sie ist sehr pessimistisch. Das Land sei am Boden. Dennoch nehmen viele Leute das Gottergeben hin. Die angeblich so moralfeste AKP Erdogans wird zunehmend von Skandalen erschüttert. Das ist auch in Malatya Thema. Und Erdogan selbst, der angeblich so unerschrockene Macher, wirkte in seinen letzten Auftritten ungewohnt müde und unkonzentriert. Orhan auf dem Markt der Kupferschmiede wischt das weg. Erdogan, der große Anführer, wie er sagt, werde von den Neidern schlecht gemacht. Wer in diesem Land tatsächlich arbeiten wolle, der könne das auch, sagt Orhan. Und er hämmert mit doppeltem Nachdruck auf den Kochkessel, den er gerade fertigt. Ein paar Gassen weiter sind Hakan und Mehmet Emin hin und her gerissen. Sie warten auf ihren Bus und auf bessere Zeiten. Wie es scheint, hat Erdogan die Institutionen der Türkei religiöser gemacht, aber nicht deren Gesellschaft. Die Umfragen zeigen, dass die AKP im Verhältnis mehr Mühe hat, die türkische Jugend zu begeistern als andere Parteien. Und auch, dass die Religiosität in der neuen Generation eher zurückgeht. Das gilt offenbar auch für Malatyan. Die Jungen redeten ja kaum noch über Religion, bestätigt Hakan. Die beiden werden demnächst ein Studium beginnen und erstmals wählen können, wenn in einem, spätestens in 2 Jahren die nächsten Wahlen in der Türkei anstehen. Sie sind einigermaßen ratlos. Die Oppositionsparteien vermögen sie zwar ebenso wenig zu überzeugen. Doch feststehe, sagt Mehmet Emin, diese Regierung gebe der Jugend keine Perspektive.
Philipp Scholkmann war in Malatya. Mehr von ihm zur Türkei gibt es dieses Wochenende in der Sendung «International». Am Samstag um 9 auf SRF 2 Kultur und am Sonntag nach dem Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Rendezvous, nun ist es 1. Der Bundesrat weitet die Zertifikatspflicht aus. Ab nächsten Montag werden nur noch Geimpfte, Genesene und Personen mit negativen Covid-Tests in Restaurants, Museen und Fitnesscenter zugelassen. Ob das rechtlich zumutbar ist oder nicht, besprechen wir mit dem Staatsrechtsprofessor Markus Schäfer. Im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Ursula Vogler.
In der Schweiz haben die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, die KESB, im vergangenen Jahr nur leicht mehr Personen unterstützt als 2019, trotz der Corona-Krise. Im vergangenen Jahr benötigten insgesamt rund 43.000 Kinder und rund 98.000 Erwachsene eine Schutzmaßnahme der KESB. Die Post erhöht die Löhne für die Mitarbeitenden zweier Tochterfirmen, die unadressierte Werbung verteilen. Sie erhalten ab nächstem Jahr 5% mehr Lohn. Das gibt mit Zuschlägen knapp 20 Franken pro Stunde. Der britische Grenzschutz soll Boote mit Flüchtlingen künftig im Ärmelkanal zur Umkehr zwingen, statt sie an die englische Küste zu geleiten. Allein am Montag sollen 785 Menschen in kleinen Booten über den Ärmelkanal nach England gefahren sein.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.